Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Denke daran und vergiss nicht wird diese Woche und somit auch in unserem Podcast thematisiert. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert und vielleicht sogar zu neuen Gedanken anregen kann.
Liebe Zuseher an den Bildschirmen, wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Wir sind wieder eine kleine Runde und ich möchte die Teilnehmer kurz vorstellen. Rechts von mir sitzt Agnesa Kutschbach, Reinhold Karsten neben mir, René Gehring, Heinz Scheidinger und ich selbst, ich heiße Johannes Kover. Wir wollen heute wieder das fünfte Buch Mose studieren. Und bevor wir das beginnen, werden wir noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, wenn wir dein Wort aufschlagen, wenn wir darüber nachdenken, darüber reflektieren. Und ich bitte dich, dass wir durch dein Wort gestärkt in unserem Glauben werden und gesegnet werden. Ich bitte dich, sei du mitten unter uns anwesend. Amen.
Amen. Amen.
Es geht heute in der Lektion um das Vergessen und das bewusst Zurückerinnern. Wir alle, wir vergessen manchmal Dinge. Was habt ihr denn schon so einmal in eurem Leben vergessen?
Ja, ich kann mich daran erinnern, als ich jugendlich war, hatten wir einen Landesjugendsabbat und ich hatte meinen Personalausweis nicht dabei. Und danach hatten wir als Jugend die Entscheidung getroffen, dass wir noch mal kurz nach Frankreich rüberfahren. Zu dieser Zeit gab es noch Grenzkontrollen. Und leider wurden wir kontrolliert. Und während die anderen Jugendlichen in ihren Autos vorne dran über die Grenze konnten, da musste unser Auto umdrehen, weil ich als Einziger keinen Personalausweis dabei hatte. Und es war sehr ärgerlich für die anderen Jugendlichen im Auto.
Offensichtlich hast du dir diese Geschichte gut gemerkt.
Ich glaube, etwas, das jedem schon mal so gegangen ist, man bereitet sich auf eine Prüfung vor in der Schule, an der Uni. Mhm. Und man denkt, man hat an alles gedacht, was man so lernen muss. Und dann sitzt man drin, da kommt eine Frage, wo man sich dann echt denkt, oh stimmt, das gab es ja auch noch. Und man hat einfach vielleicht ein Gebiet versehentlich, ja, nicht weiter bearbeitet gehabt. Also sowas kann auch passieren.
In der Prüfungssituation, der Stress und man hat irgendetwas vergessen.
Mhm. Ja, mir passiert es oft, dass ich Namen vergesse. Ich habe ein Gesicht, ich begegne jemandem, ich weiß genau, wer das ist. Ich weiß womöglich seinen Vornamen, kenne den Namen seiner Geschwister und der Familienname will mir nicht kommen. Und wenn man mir ihn dann nachher sagt, denke ich, natürlich, ist ja klar.
Eins, das ist eine Alterserscheinung. Mir geht es manchmal auch so. Wir wollen natürlich nicht nur vergessen, sondern wir wollen uns auch bewusst zurückerinnern. Und ich möchte euch bitten, mit mir gleich den ersten Bibeltext aufzuschlagen. 1. Mose Kapitel 9, das ist die Sintflutgeschichte und dann kommt eben dieser Regenbogen als Bundeszeichen in den Himmel. Und da geht es genau um dieses Thema auch. 1. Mose Kapitel 9. Und wer wäre so lieb und würde uns da die Verse 11 bis 15 vorlesen? 1. Mose 9, 11 bis 15.
Fange ich an?
Gerne.
Und ich richte meinen Bund auf, also mit euch, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll mit dem Wasser der Sintflut und soll hinfort keine Sintflut mehr kommen, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und euch und allen lebenden Seelen bei euch hinfort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen in allerlei Fleisch, dass nicht mehr hinfort eine Sintflut komme, die alles Fleisch verderbe.
Mit anderen Worten, dieser Regenbogen soll ein Erinnerungszeichen sein. Meine Frage an euch, was sagt denn der Bibeltext hier? Wer soll hier etwas ins Gedächtnis zurückrufen?
Ja, offensichtlich will Gott selbst sich daran erinnern, dass
er einen Bund mit den Menschen geschlossen hat. Und somit sollen auch wir immer wieder daran erinnert werden. Also es ist irgendwie so eine doppelte Geschichte. Wenn wir als Menschen den Regenbogen sehen, sollen wir keine Angst haben und wissen, Gott hat die Welt gerichtet, aber er hat uns was versprochen, nämlich die Welt nicht nochmal zu richten, indem es eine Sintflut gibt. Und auf der anderen Seite für Gott als Erinnerung, dass er das den Menschen versprochen hat. Ich meine, Gott vergisst sowieso nichts. Das ist
ja eben, das ist ja das Spannende. Warum braucht Gott ein Erinnerungszeichen,
Gott braucht wenn er allwissend das
und allmächtig
nicht.
Und so weiter ist?
Aber es ist für uns, dass wir dessen gedenken.
Und also wir dürfen uns daran erinnern, dass Gott sich erinnert.
Okay.
Und das ist ja auch eine Sache, die man nicht vergisst. Also Namen, das geht mir ganz genauso, das vergisst man schnell mal. Mhm. Aber hier geht es darum, nicht zu vergessen, dass man nicht töten wollte. Das ist schon merkwürdig eigentlich. Das kann man sich nicht vorstellen, dass Gott irgendwann an einen Punkt käme, wo er erinnert werden muss, ah ja, hoppla, stimmt, ich wollte nicht alle töten. Sowas vergisst man nicht. Also hier geht es tatsächlich um eine zeichenhafte Handlung, die natürlich mehr für die Menschen gedacht ist. Wenn wir den Bogen sehen, dürfen wir wissen, Gott wird nicht vergessen. So verstehe ich das hier eher. Nicht als bräuchte irgendjemand, dem nochmal auf die Schulter klopft und sagt, du, vergiss bitte nicht, da war was.
Logisch, Gott braucht kein Erinnerungszeichen, um sich an etwas erinnern zu können. Offensichtlich ist Gott hier auch Vorbild für uns. Wenn Gott sich erinnert, um wie viel mehr sollten wir versuchen, uns an die guten Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, auch zu erinnern. Das ist für mich so ein bisschen die Lehre aus dieser Geschichte. Schauen wir noch einmal zu diesem Vers 15. Wie steht das bei euch hier vermerkt? Bei mir in der Elberfelder steht, dann werde ich an meinen Bund denken. Wer hat denn da jetzt eine Luther- oder Schlachterbibel?
Als dann will ich gedenken an meinen Bund, alte Lutherbibel.
Okay, gedenken.
In der Schlachter steht auch gedenken.
Also gedenken. Also bei mir steht denken und da steht gedenken. Das ist ja doch irgendwie so ein von der Sprache her gehobener Ausdruck, der nicht so in der Umgangssprache dauernd Verwendung findet. Gedenken. Wenn ihr dieses Stichwort hört, woran denkt ihr denn da?
An das Sabbatgebot.
Was steht dort?
Gedenke des Sabbattags.
Das ist also das gleiche Wort im Deutschen. Jetzt hat mich natürlich interessiert, wie schaut es im Hebräischen aus? Und ich habe nachgeschaut und bin draufgekommen, es ist tatsächlich das gleiche hebräische Wort hier in 1. Mose, wie dann auch im Sabbatgebot und dann auch im 5. Buch Mose, wo wir noch hinkommen werden. Das ist das Wort Zakar und es kommt 231 Mal im Alten Testament vor. Und das hat mich erstaunt. 231 Mal die Aufforderung, sich zu erinnern. Und dann stelle ich mir so die Frage, ja, warum ist das der Bibel so wichtig? Ist das vielleicht ein theologisches Thema? Ist das ein theologisches Konzept, das wir hier finden, dass wir uns erinnern sollen? Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das einschätzen?
Also etwas zu gedenken ist ja was anderes, als sich zu erinnern. Hängt eng zusammen, aber das ist mehr für mich wie eine Art Gedenktag oder Denkmal, eine neue Bewusstmachung. Wenn wir einen Gedenktag haben an zum Beispiel das Ende der Nazi-Herrschaft, dann heißt es ja nicht, dass wir alle vergessen haben, dass das mal gegeben war. Das wissen wir alle. Aber man vergegenwärtigt sich das immer wieder. Beim Sabbat jede Woche, ich vergesse nicht, dass Gott geschaffen hat, dass es einen Sabbat gab, aber jede Woche wieder mache ich mir bewusst, was da geschehen ist. Und das, glaube ich, ist sehr wohl ein theologisches Konzept. Wenn man mal umrechnet, diese 231 Mal, wir haben 39 Bücher im Alten Testament, unterschiedlicher Länge natürlich, aber damit kommen wir auf ganz grob etwa 5 Mal pro Buch. Was ist ein theologisches Thema, was ist so ein Leitthema oder ein roter Faden, wenn nicht sowas? Also Gott scheint es wirklich ein ganz wichtiges Anliegen zu sein, sich immer wieder bewusst zu machen, was bereits geschehen ist.
Ich habe mal im 5. Buch Mose nachgeschaut und habe festgestellt, dass die meisten Aufforderungen zu gedenken im Zusammenhang stehen mit der Sklaverei in Ägypten und dem Auszug aus dem Roten Meer. Und das heißt eigentlich, dass Gott möchte, dass das Volk sich seiner Identität bewusst ist, seiner Erfahrung der Erlösung, der Erfahrung der vorigen Sklaverei, dass das bewusst sein soll, weil dieses Bewusstsein das Leben im Hier und Jetzt prägt.
Also für mich ist es ein großer Unterschied zwischen Gedenken, Denken und sich erinnern, weil ich kann mich an eine Formel in Mathe erinnern, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue und mache das mit meinem Sohn, denke ich, ach stimmt, das war ja mal. das habe ich irgendwo ad acta gelegt. Ich kann mich an einen Namen erinnern, ich kann an meine Einkaufsliste dran denken und ah ja, stimmt, ich wollte doch das dann noch einkaufen, aber ich gedenke nicht an die Einkaufsliste, weil einfach das mit meinem Leben zu wenig, ja, dem messe ich zu wenig Relevanz bei. Wenn ich da was vergessen habe zu kaufen, meine Güte, passiert ja nichts. Aber da ist nochmal was ganz, ganz Bewusstes, wo ich mich bewusst dafür entscheide, an etwas bewusst dran zu denken und vor allen Dingen das auch in meinem Leben auch anzuwenden.
Also ich höre da so raus, ein Gedenken, das ist ein bewusster Vorgang. Das passiert nicht zufällig, dass ich mich an irgendetwas von früher erinnere, sondern das ist ein bewusstes Reflektieren und bewusst Nachdenken und Zurückdenken. Heinz, bitte.
Also ich habe schon den Eindruck, dass das für die Hebräer ein Konzept war. Mhm. Ich möchte auf den Psalm 78 verweisen. Da wird dieses Konzept regelrecht gefeiert. Nicht? Ich mache eine Leseprobe hier. Höre mein Volk, mein Gesetz, neigt eure Ohren zur Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu Sprüchen, alte Geschichten aussprechen, die wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, dass wir es nicht verhalten sollten ihren Kindern, die danach kommen und verkündigten den Ruhm des Herrn und seine Macht und Wunder, die er getan hat. Und dann richtet er ein Gesetz auf in Israel. Warum? Damit er gebietet zu lehren die Kinder, auf dass es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch sollten geboren werden und so weiter. Das geht so dahin. Das ist ein Programm. Das heißt, Gott möchte, dass sozusagen die Kunde von ihm in der Familie regelrecht gefeiert wird. Gefeiert, und da gibt es eben die Anlässe. Du hast ja den Sabbat schon genannt. Der Sabbat ist so ein Anlass, aber nicht nur der Sabbat. Da gibt es viele Momente auch in einer Art Kirchenjahr. Das hatten die Hebräer ja auch, so eine Art Kirchenjahr mit ihren Festen, wo sie immer wieder verschiedener Dinge gedachten. Und ich glaube, dass das Gott möchte, im Sinne nicht, weil wir was vergessen könnten aus unserem Merkgehirn, dass es plötzlich weg ist, sondern dass wir mit unserer Seele, mit unserem Inneren dran festhalten und damit verbunden bleiben. So sollen wir es nicht vergessen.
Also offensichtlich ist das ein theologisches Konzept und gleichzeitig auch ein pädagogisches Konzept. Ich möchte euch bitten, mit mir 5. Mose jetzt aufzuschlagen. Gehen wir zu 5. Mose Kapitel 4. Wir werden uns jetzt ein paar Texte auch aus dem 5. Buch Mose, das ist ja unser Generalthema hier, anschauen. 5. Mose Kapitel 4. Und da möchte ich, dass wir den Vers 23 lesen und dann ein paar Verse überspringen und dann noch 32 bis 35. 5. Mose Kapitel 4, Vers 23 zuerst.
So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst.
Hütet euch. Ja. Bei mir steht, nehmt euch in Acht. Also da wird sehr viel Nachdruck drauf gelegt. Lesen wir gleich weiter in Vers 32 bis 35.
Denn frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, und von einem Ende des Himmels zum anderen, ob je so großes Geschehen oder desgleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat reden hören, wie du sie gehört hast, und dennoch am Leben blieb, oder ob je ein Gott versucht hat, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen, durch Machtproben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Krieg und durch seine mächtige Hand und durch seinen ausgestreckten Arm und durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat in Ägypten vor deinen Augen. Du aber hast es gesehen, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner.
Es geht ja zu diesem Vers 35 alles hin. Was ist also der Sinn des Nachdenkens über die Geschichte? Warum sollten Sie das tun?
Ja, um sich der Taten Gottes bewusst zu werden, bewusst zu bleiben. Und wenn ich an die Taten Gottes denke, dann macht das etwas mit mir. Das heißt, ich bleibe also an ihm dran in meiner ganzen Grundeinstellung. Wenn ich über Gott nachdenke, nehme ich von ihm an. Alle Geschichten, wo ich mir überlege, wie er mir in meinem Leben geholfen hat, bestärken mich in meiner Entscheidung, bei ihm zu bleiben und auch weiterhin mit ihm zu gehen.
Mir kommt es sicher so ein bisschen vor, wie man oft den Kindern, die adoptiert werden, gibt es teilweise unter Kindern so ein bisschen, ja, du bist adoptiert, du bist ja kein richtiges Kind und so. Und dann habe ich neulich gelesen, hat ein adoptiertes Mädchen zu einem Kind gesagt, naja, meine Eltern haben sich bewusst für mich entschieden, deine weiß ich ja nicht. Und hier ist der 34. Vers genau so. Da kann ich daraus lesen und entnehmen, dass Gott sich ganz bewusst für das Volk entschieden hat. Ja? Und hier steht es, durch verschiedene Zeichen und Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand hat Gott die aus Ägypten rausgeführt. Es war nicht irgendwie ein purer Zufall, ach ja, jetzt seid ihr halt da, sondern wirklich Gott hat sich dafür eingesetzt. Und daran sollte das Volk auch gedenken, dass Gott viel dafür gegeben hat, um sie aus der Sklaverei rauszuholen, um sie zu erwählen.
Anhand dieser Taten Gottes verstehe ich etwas über das Wesen Gottes. Das ist eigentlich hier die Schlussfolgerung, die Mose hier zieht.
Und Gott ist damit eben auch der ganz andere Gott, der einzigartige Gott, der heraussticht. Ja, sonst gibt es keinen anderen Gott, es gibt keine andere Geschichte, wo je ein anderer Gott so etwas gemacht hätte. Und demgegenüber wird eben auch das Volk aufgefordert, ich zitiere aus 2. Mose 23, 13, aber die Namen anderer Götter sollt ihr nicht anrufen und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. Also erinnert euch eben nicht an die anderen, denkt nicht dran, gebt ihnen keinen Raum, sondern gebt den Raum in eurem Denken und Leben dem Gott Israels.
Also gerade Vers 35 macht deutlich, dass es hier darum geht, die zukünftige Konkurrenzsituation jetzt schon zu lösen. Da werden andere Götter kommen. Das Land, in das sie hineingeführt werden, hat viel Götterei betrieben. Irgendein Gott wird dabei sein, der auch für die Israeliten attraktiv sein würde. Und wir wissen, das war ja leider mehr als einer. Und diese Götter hatten auch ihre Geschichten. Da gab es auch gewisse Mythen, was in der Vergangenheit gewesen sein soll, wie stark ein Baal gewesen ist zum Beispiel. Aber so Geschichten wie das, was hier wirklich verbürgt ist, wo wir auch Länder rundherum haben, die in ihrer Geschichte davon schreiben, dass das Volk Israel daraus kam aus Ägypten, sie umhergezogen sind, was Gott für sie getan hat, das würde es so nicht geben. So nachweisbar und so groß die Wunder. Und damit sollte, da lese ich so diese Hoffnung Gottes heraus, damit sollte für alle Zeiten klar sein, es gibt keinen anderen, der auch nur irgendwie in Frage käme. Für das Volk Israel kann es nur einen geben, weil kein Gott sich mit diesem messen lassen kann.
Schaut mit mir noch einmal zum Vers 32, wie der beginnt. In der Elberfelder bei mir steht, denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind. Frage danach, erkundige dich. Wie wichtig ist biblische Geschichte? Welchen Stellenwert hat die?
Also wenn ich mir diesen Vers hier ansehe, 32, dann ist es offenbar unvergleichbare Geschichte. Wenn es hier heißt, ich soll ruhig hingehen, von einem Ende der geschaffenen Erde zum anderen und überall nachfragen, ob es auch nur irgendetwas gibt, was daran käme, ich werde keine solche Geschichte hören. Also es ist einmal die wundersamste, sensationellste, gigantischste Geschichte und zum anderen offenbar auch diejenige, die mir hilft, Dinge zu verstehen, die jetzt sonst nicht mehr klar wären. Die Sache mit der Schöpfung, die Sache mit der Sintflut, woher wir kommen, wohin wir gehen, sind so ganz große Fragen, die nicht klärbar wären. Wie viel Geld wird investiert, wenn ich nur an die Raumfahrt denke und andere Wissenschaftsbereiche? Wie viele Milliarden investiert werden, immer wieder mit der einen Frage, woher kommen wir? Und ich denke mir, wie viel billiger wäre es, wenn Sie sich eine Bibel zur Hand nehmen, dafür legen Sie vielleicht ein paar Euro hin und lesen die ersten Seiten und haben Sie die Antwort darauf auch, plus viele, viele andere Antworten mehr. Also es ist konkurrenzlos.
Also es geht nicht nur um Profangeschichte, um Informationen und irgendwelche Daten. Wenn ich die Bibel lese, dann geht es natürlich auch um die Heilsgeschichte. Heinz.
Ja, ich habe den Eindruck, dass es vor allem so auch angelegt ist, dass wir die Dinge, die uns ja mit der Zeit ein bisschen aus dem Rahmen fallen, dass wir trotzdem das Bewusstsein beibehalten, das ist auch tatsächlich gewesen. Nehmen wir die Schöpfung, nehmen wir die Sintflut. Das sind Dinge, die heute von vielen Menschen, wenn sie die Bibel anschauen, ins Reich der Mythen verwiesen werden. Die Bibel behandelt sie aber nicht als Mythos. Die Bibel behandelt diese Dinge als historische Tatsachen. Die Schöpfung fand statt in einer Woche, die mal war, die ist zwar vergangen und die ist schon lang vergangen, aber sie war trotzdem da und war eine Woche und sie hat stattgefunden und das ist ein historisches Ereignis. Das Gegenstück, wenn man mir das jetzt erlaubt, ist, dass wir auch am Ende oft Versuche haben, das ins Mythologische zu verkehren. Wann kommt Jesus wieder? Wenn du dich bekehrst. Wenn du ihm treu bist, dann ist er in deinem Leben vorhanden. Anstatt dass man sagt, es wird einen Tag geben auf dem Kalenderzettel, nur wird man den nicht mehr abreißen können, weil an dem Tag wird Jesus wiederkommen und es wird ein historisches Ereignis sein. Dass das Ding alles wirklich passiert als Realität, denn wenn es geschichtlich ist, ist es real. Das heißt, das Konzept wäre dann, Gott ist tatsächlich eine reale Entität, das gibt es. So wie wir da jetzt sitzen, gibt es Gott, nur ist er in einer Dimension, die wir nicht fassen können, weil wir zu klein sind dafür. Aber es ist trotzdem real.
Also wenn ich jetzt an das Alte Testament denke, da habe ich sehr viele historische Bücher. Erster Mose sind nur Geschichten im Grunde. Und dann gibt es in den Mosebüchern auch anderes noch, aber dann kommen die historischen Bücher in der Reihenfolge, bis wir dann zu den Propheten und so weiter kommen. Und wenn ich ins Neue Testament schaue, die Evangelien, die Apostelgeschichte, sind auch wieder historische Bücher. Also Geschichte ist etwas total Wichtiges. Wir beschäftigen uns heute in Bogenhofen auch mit Geschichte. Unsere Theologiestudenten haben Kirchengeschichte, die haben Adventgeschichte, die müssen solche Dinge lernen. Warum eigentlich? Wozu dient das? Warum ist es wichtig, über Luther und die adventistischen Pioniere Bescheid zu wissen? Was bringt uns das? Welchen Sinn hat die Beschäftigung mit der Geschichte?
Was mich schon sehr fasziniert, dass das jüdische Volk trotz aller Anfechtungen überlebt hat über Jahrtausende und immer noch da ist. Das ist schon sehr spannend und ich glaube, das hängt schon ganz stark damit zusammen, dass die Identität durch diese Geschichten, durch dieses Dran-Erinnern so stark ausgeprägt war. Das heißt, wenn ich mir vergegenwärtige, wo ich herkomme, dann weiß ich, wer ich bin und warum ich so bin. Und das ist ganz, ganz entscheidend, auch für uns als Christen und Adventisten.
Also du verknüpft es mit Identität. Wenn ich weiß, woher ich komme und warum Ellen White und James White das und das getan oder geglaubt haben, dann verstehe ich, warum wir das heute auch glauben oder so denken. Okay?
Also ich stimme dem Carsten dazu. Es ist etwas ganz Wichtiges, um mich selbst zu definieren, wo ich hingehöre. Irgendwo muss ich mich ja auch einordnen, irgendwo muss ich hingehören. Zum anderen, glaube ich, soll die Erinnerung an die Geschichte auch dazu dienen, dass wir aus den Lehren lernen. Da mag es Fehler geben, die wir wiederholen könnten. Hoffentlich vermeiden wir das. Da mag es gute Ereignisse gegeben haben, wo man einfach gute Weichen gestellt hat, wo man sich heute noch mal eine Scheibe von abschneiden und sagen kann, das machen wir ganz genauso. Das ist der richtige Weg, den sollte ich gehen. Und darin sehe ich auch einen großen Sinn und Zweck der Geschichtserinnerung Israels. Wenn es in den Psalmen, wie Heinz vorhin da auch zitierte, verarbeitet wird, ist es ja nicht so, dass sie nicht auch hätten nachlesen können, nochmal bei Deuteronomium. Aber in einem Lied gesungen ist etwas, das einem vielleicht nochmal näher ist, das einem nochmal klarer macht und einem eben dann auch hilft zu erkennen, was soll ich daraus lernen. In den Psalmen ist es ja stark aufgearbeitet, was sie lernen sollen. Und das sehe ich bei unserer Geschichte ganz genauso.
Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch aus der Geschichte dann schauen kann und lernen kann, wie sind die Menschen damals mit ähnlichen Situationen umgegangen. Ich muss nicht das Rad immer neu erfinden, aber ich kann schauen, wie haben sie denn darauf reagiert? Was hatten sie denn für Lebensumstände? Und vor allen Dingen, wenn ich das auf mein geistliches Leben münze und manchmal das Gefühl habe, ich bin der einsamste und der furchtbarste, elendste Mensch, der auf jeden Erden je gelebt hat und so schlecht, wie es mir geht und solche Prüfungen, da kann ich mal die Glaubenshelden anschauen, sei es aus der Kirchengeschichte, sei es aus der Adventgeschichte und mich in ihr Leben hineinzuversetzen und sagen, aha, okay, gut, sie hatten mit ähnlichen Sachen Probleme gehabt oder sie wurden mit Ähnlichem konfrontiert und sie sind so und so daraus gestärkt hervorgegangen. Für mich ist es absolut glaubensstärkend. Auch die ganzen Geschichten, die wir sonst so haben, zum Beispiel die Geschichte von der Familie Hasel, das ist glaubensstärkend, dass du weißt, okay, es gibt Menschen, die tatsächlich ihren Glauben ausgelebt haben, auch wenn es schwierig geworden ist.
Also es geht nicht nur um reine Information, sondern es geht um die Stärkung meines Glaubens schlussendlich, wenn ich mich mit diesen alten Dingen beschäftige, egal ob das jetzt die biblische Geschichte ist oder eben die Adventgeschichte oder meine persönliche Lebenserfahrung und Lebensgeschichte. In der Bibel steht ja in diesem Text, ich zitiere den dann noch einmal, diesen Vers 32, denn frage doch nach den früheren Tagen. Ja, wenn mich jetzt Adventgeschichte interessiert, ja, wen soll ich denn da fragen? Also, an wen kann ich mich da wenden? Wo kriege ich da die Informationen? Was mache ich da? Wie mache ich das konkret heute?
Bücher lesen.
Zum Glück wurde ja was aufgeschrieben. Ellen White hat ja zum Beispiel empfohlen, dass jeder jugendliche Adventist die Biografie von Joseph Bates lesen sollte. der hat ja tatsächlich auch was geschrieben. Und wir haben ja das Glück, dass unsere Pioniere tatsächlich auch da was verfasst haben.
Also ich habe da ein Buch von Bogenhofen herausgegeben in der Hand, sagt es der ganzen Welt. Das ist einfach ein sehr spannendes, erbauliches Buch über die Adventgeschichte. Das sollte jeder lesen, eben weil es unsere Identität auch stärken kann. Was Leute, kann man sonst noch tun? Also Bücher sind eine gute Antwort. Ich bin auch für Bücher.
Ja, für Leute, die vielleicht nicht so gerne lesen oder die Bücher schon kennen und das Ganze noch ein bisschen plastischer dargestellt haben wollen, haben inzwischen ja auch gute Sendungen. Ich denke an sowas schon ein paar Jahre älter wie Erben der Reformation. Das ist schön dargestellt. Oder auch die Lineage-Sendung, die wir jetzt haben, wo so Stück für Stück in kürzeren Clips die Adventgeschichte und anderes darüber hinaus dargestellt wird. Und dann auch gewisse Themenpredigten, Seminare, wo es aufgearbeitet wird. Wir haben ja eine Menge inzwischen, was frei verfügbar online dann auch zu haben ist.
Also wenn ich Fragen habe und mich erkundigen möchte, um eben gedenken zu können, dann habe ich eigentlich alle Möglichkeiten der Welt. Ich schlage vor, bleiben wir in 5. Mose 4 und lesen wir hier noch einmal den Vers 9. Dort waren wir heute noch nicht. 5. Mose 4, der Vers 9.
Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden.
So ähnlich wie vorher schon, hüte dich. Bei mir steht, nimm dich in Acht. Also das wird mit Nachdruck formuliert. In Vers 23 haben wir schon gelesen, da steht das Gleiche noch einmal, der gleiche Wortlaut in unseren Bibeln. Mit anderen Worten, irgendwie ist das total wichtig, was hier steht. Warum legt Gott eigentlich so einen Nachdruck darauf, dass wir uns an diese Geschichte, die Führung Gottes mit seinem Volk, an diese Dinge erinnern und sie nicht vergessen? Warum ist es dem lieben Gott so wichtig?
Ich denke, in den Geschichten kommt plastisch zum Ausdruck, wie groß das Interesse Gottes an uns ist, am Geschick seines Volkes und was er alles getan hat, um sich dieses Volk sozusagen zu erwerben, für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn wir also die Geschichten uns anschauen, dann sind die Dinge, die da geschehen, ein Beweis dafür, dass Gott am Wirken ist. Wir sagen heute, nimm die Bibel, lies die Bibel und du wirst Gott begegnen. Das stimmt natürlich, aber irgendwann hat die Bibel mal angefangen. Auch das ist Geschichte. Dieses Buch hat seine eigene Geschichte. Und wenn Sie jetzt fragt, woher weiß ich denn, dass die Bibel Recht hat? Und dann kommt als Antwort, ja, du gehst zurück, geschichtlich wiederum, dieser Prophet, der Prophet vor ihm, und wo wird alles als Basis gelegt? In den 5 Büchern Mose. Und wieso glauben wir den 5 Büchern Mose? Warum haben die so eine Autorität? Weil Gott sein Volk aus Ägypten ausgeführt hat. Und er hat es getan, wie steht es denn immer drin, nicht mit erhobenem Arm, ausgestrecktem Arm, mit großen Taten und Wundern. Und wenn sie sich das immer erzählen, die sind durch das Rote Meer gegangen. Du kannst hingehen an die Stelle, wo das passiert ist. Du kannst dir das anschauen. Da sind sie durch. Dann macht das halt einen Eindruck auf die nächsten Generationen, dass sie verstehen, ja, dieses Wort, das hat Kraft und Verbindlichkeit für uns heute, denn die Dinge, die da drin beschrieben werden, sind wirklich geschehen. Gott kümmert sich um uns. Das ist doch ein ganz massives Zeugnis.
Wir sehen dann später auch nach dem Tod von Mose, nach dem Tod von Josua, wohin es führt, wenn man sich nicht erinnert. Ich zitiere hier gerade aus Richter Kapitel 2, Vers 7. Das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und all die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan hat. Also man weiß noch, was da war. Aber dann, Vers 10, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, dienten den Baalen, verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte. Also vergessen bedeutet geistlich Abfall. Dahin geht es dann ganz schnell.
Bitte, Herr Knecht. Für mich ist dieser Vers 9 hier auch noch wesentlich persönlicher, denn Gott spricht zu jedem Einzelnen. Nicht mehr zum Volk, sondern zu jedem Einzelnen. So auch nicht zu uns als Adventgemeinde oder als Christengemeinde, sondern zu mir als Person. Und Gott ermahnt mich, dass ich die Erlebnisse, die ich mit ihm gemacht habe, sie nicht vergesse. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig für uns, für unser persönliches Glaubensleben, dass ich mir die Erfahrungen, die ich mit Gott mache, aufschreibe. Denn dann kann ich immer wieder das rausholen und nachlesen, denn ein Mensch ist nun mal sehr vergesslich. Wir vergessen sehr viel, wir vergessen mehr, als wir uns wünschen würden. Manchmal vergessen wir auch bewusst Sachen. Und wenn du nach...
Verdrängen sie.
Wir verdrängen sie, ja. Wenn wir was haben, wo wir nachlesen können, die Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, kann mir keiner absprechen. Der Israelit, der über das Rote Meer gelaufen ist, dem hätte niemand kommen können und sagen, naja, das hast du ja vielleicht eingebildet, vielleicht war es gar nicht so. Seinen Kindeskindern, das hätte man durchaus schon sagen können, weil sie haben es nicht persönlich selbst miterlebt. Und so ist es auch mit uns. Wenn ich mir die Sachen, die ich mit Gott erlebe, aufschreibe, glaube ich, habe ich viel mehr davon.
Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Was können wir tun, damit wir uns eben diese Dinge aus der Bibel gut einprägen können oder Erfahrungen? Du sagst aufschreiben. Also mir hilft es auch. Aufschreiben ist gut.
Vielleicht, ich wollte auch gerade noch ergänzen dazu. Es ist ja nicht nur so, dass wir uns an manches nicht erinnern, sondern dass wir uns anders erinnern, als es wirklich war. Mhm. Unser Gehirn ist kein Computer, sondern es konstruiert Vergangenes immer wieder neu. Das hat man durch Studien auch herausgefunden. Und es gibt auch ein biblisches Beispiel. Ich zitiere hier jetzt aus 4. Mose 11, Vers 5. Da sagen die Israeliten, wir denken an, und jetzt wird man erwarten, dass wir Sklaven in Ägypten gewesen sind. Und dass wir dort arbeiten mussten bis zum Umfallen. Und was sagen sie? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, die Melone, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch.
Umsonst, ja.
Ich frage mich, wann sie jemals was da umsonst gegessen haben. Wann haben sie jemals was bekommen? Und, aber das, die Erinnerung, die ist so getrübt. Ja, und das ist unser menschliches Problem einfach. Manches wird verklärt. Ja, manches sieht dann viel schlechter aus, ja, aber das verändert sich. Und wenn wir es schwarz auf weiß haben, ja, dann können wir vielleicht unsere eigene Erinnerungsfähigkeit korrigieren.
Deshalb werden ja auch Verträge schriftlich festgehalten. Mhm. Genau. Auch wenn mündliche Verträge eigentlich von Rechts wegen das gleiche Gewicht hätten, es erinnern sich die Vertragsparteien einfach unterschiedlich daran. Dann heißt es, das habe ich nie gesagt, das habe ich nie so gemeint, das haben wir gar nicht vereinbart. Und dann ist es gut, es aufzuschreiben. Mhm. Wo du jetzt, Hannes, schon ein Buch vorgestellt hast, vielleicht erwähne ich hier noch dieses, das kennen die anderen sicherlich auch gut, Sehnsucht nach Gott, ein Gebetstagebuch, in dem man eben auch notieren kann, an welchen Tagen man vielleicht für was gebetet hat oder was man erlebt hat mit Gott. Mhm. Und wenn man dann später in Zeiten, in denen es nicht so gut geht, doch mal nachschlägt und sieht, wie Gott Gebete erhört hat, wo er mich geführt hat, kann das etwas sein, was mir hilft, eben nicht zu vergessen und damit auch meinen Glauben wieder zu stärken.
Habt ihr noch andere Methoden, andere Überlegungen? Wie kann ich für mich selber etwas im Gedächtnis behalten oder bewusst ins Gedächtnis zurückrufen?
Ja, im Pentateuch selber werden ja einige Beispiele genannt. Nicht? Da bauen sie Steinmale, wenn sie durch den Jordan ziehen, nicht dann im Buch Josua und so weiter. Oder sie machen sich Zeichen, in ihren Wohnungen, nicht, um sich daran zu erinnern. Ich weiß, vielleicht haben sie Verse aufgeschrieben aus dem Gesetz oder so, irgendwelche Bilder.
Also ich bin ein visueller Typ, ich brauche auch so Bilder. Ja. Ich weiß, mache meinen Römerbrief rechts unten blau angeschmalt. Ja, dann den Text finde ich wieder, weil ich visuell das so wiedererkennen kann.
Da gibt es also einige Beispiele, nicht? Auch im Höre Israel, nicht? Auch dort kommt es vor, nicht? Binde es als ein Zeichen zwischen deine Augen, an deine rechte Hand, an die Pfosten, an die Tore, überall.
Mhm. Ja. Agnese.
Ich meine, wieso machen wir denn zum Beispiel Exkursionen ins gelobte Land? Unsere Theologiestudenten, die fahren zum Beispiel nach Israel. Wieso? Für was? Warum? Können wir das nicht in einem Buch nachlesen? Wäre viel günstiger. Wäre viel zeitsparender. Man könnte Dinge sehen. Man kann sich ganz viele tolle Dokumentationen darüber anschauen. Ist bestimmt toll. Aber das Erlebnis, dort zu sein, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ich erinnere mich dran, als ich das erste Mal in die USA geflogen bin und wir dort die adventistischen Städte uns angeschaut haben, ich und mein Mann. Das ist nichts Heiliges, das ist nichts Besonderes. Aber wenn du in der Kapelle bist von einem William Miller, der sie selbst erbaut hat, und wenn du dort dann einen Gottesdienst miterlebst, du kommst zum Nachdenken, weil das ist genau der Platz, wo die Menschen tatsächlich auf Gott gewartet haben, wo sie alles aufgegeben haben, wo sie wirklich überzeugt davon gewesen sind. Man, natürlich wissen wir, dass die Geschichte, dass die Menschen tatsächlich da am Felsen gestanden sind den ganzen Tag und auf Jesus gewartet haben, dass es wahrscheinlich nicht so gewesen ist, dass da keiner groß am Felsen war. Aber trotzdem dort an diesem Felsen zu stehen und zu wissen, ist was Besonderes. Oder im Haus von Ellen White zu sein und dort in ihrem Schlafzimmer zu sein und zu wissen, in diesem Raum haben Engel sie besucht. In diesem Raum hat sie großen Kampf geschrieben. Das macht etwas mit einem. Wir waren auch mit unseren Kindern dort. Du kannst ihnen die Geschichten viel ganz anders erklären, erzählen und das bleibt tatsächlich im Kopf hängen.
Es muss plastisch, bildhaft sein. Wir sind meistens visuelle Typen heute in unserer Zeit. Das hilft.
Eine andere Möglichkeit, Dinge nicht zu vergessen, die wir auch in der Bibel vorfinden, wenn ich jetzt an die Psalmen denke, wäre die Poesie. Schönes Gedicht schreiben, ein Lied schreiben. Manche können sich Lieder wesentlich leichter merken als ein einfach nur niedergeschriebener Text. Und wenn man das Ganze dann mit schöner Musik noch verbindet, dann geht das auch tiefer rein. Dann kann es die Emotionen stärker ansprechen und vielleicht gehen dann Lektionen eher ins Herz, als wenn ich einfach nur blank die Nacherzählung einer Geschichte studiere.
Also ich unterrichte ja auch Griechisch hier in Bonhoeffen und es gibt ein paar Griechisch-Vokabeln, die werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ja, warum? Weil ich jedes Jahr wieder die gleichen griechischen Sätze mit meinen Studenten durchmache. Also ich gebe etwas weiter von dem, was ich weiß und merke es mir dabei selber auch gut. Also wenn ich meinen Glauben weitergebe, jetzt missionarisch gedacht, dann stärkt es für mich auch dieses biblische Zurückdenken an die Verse, die ich brauche in einer Bibelstunde und was auch immer. Also weitergeben dessen, was ich selber erfahren und erkannt oder angelernt habe.
Also ich finde es total faszinierend, wenn wir uns das anschauen, das gibt nicht nur ein theologisches Konzept, sondern auch ein höchst praktisches.
Ja.
Und wir haben ja schon einige Dinge genannt jetzt, dass es Lieder gibt und Alltagsgegenstände, dass es Poesie gibt. Ich finde auch sehr spannend, dass Gott mit Namen arbeitet, mit Namensänderungen. Ja, das heißt, manche Orte und manche Personen bekommen einen neuen Namen, der einfach da zum Gedenken auch verhilft. Es gibt auch Feste, ja, die gefeiert worden sind im Volk Israel. Und das alles hat System gehabt. Ja, es war ein sehr, sehr umfassendes Programm, was dazu verhelfen sollte, dass diese Heilstaten Gottes in lebendiger Erinnerung bleiben.
Lesen wir noch einen letzten Text, der da perfekt dazu passt. 5. Mose Kapitel 5, der Vers 15.
Oh ja.
5. Mose 5, Vers 15. Am Anfang wieder dieses hebräische Wort Zakar, das kommt in all diesen Texten der Lektion vor. Und auch hier, wer möchte das lesen? 5, Vers 15.
Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst.
Also der Sabbat ist ja auch ein Gedenktag. Die Israeliten, wir haben das schon erwähnt, hatten auch ihre Feste, die sie gefeiert haben. Beim Passafest war es bis in die Zeit Jesu üblich. Der Jüngste bei diesem Familienfest musste so rhetorisch die Frage stellen, ja, wie war denn das damals beim Auszug? Und dann hat der Familienvater die altbekannte Geschichte wieder neu erzählt. Also ein Fest kann auch so ein Zurückdenken sein. Ich möchte euch noch zwei letzte Fragen stellen für heute. Denkt einmal an euer Leben zurück. Gibt es da irgendwelche geistlichen Erfahrungen, die ihr irgendwann gemacht habt, die sich so richtig tief in euer Gedächtnis eingeprägt haben? Wenn ja, teilt doch das mit uns allen.
Ja, ich denke an meinen Ausbildungsweg. Ich war ein junger Student hier in Bogenhofen. Und das war ja damals nicht so, dass man hier 4 Jahre war, war man 2 Jahre hier. Und da musste man sich überlegen, wo geht es jetzt hin? Und ja, ich weiß noch, wie ich mit einem Studienkollegen, mit dem Peter damals aufgebrochen bin. Und dann haben wir uns Schulen angeschaut, sind dort aufgekreuzt und so weiter. Ja, wo sollen wir hingehen? Wie schaut das am besten aus? Ich war verheiratet, wir hatten eine Tochter, eine kleine. Wo sind wir mit unserer Familie am besten untergebracht? Und das ist nicht so einfach gewesen, also das hat sich nicht von selbst ergeben. Ich weiß noch genau, wie wir da auch gebetet haben und wie Gott die Dinge so gefügt hat, dass wir am Ende wussten, ganz klar, das ist unser Weg. Und das war auch in der Retrospektive die beste Entscheidung.
Mhm. Ja. kann mich erinnern, ich habe einmal als junger Prediger so ein Seminar gehalten, da waren auch etliche Gäste. Und dann ist der letzte Abend gekommen und da sind ein Ehepaar, die kommen zu mir und stellen mir dann noch eine Frage. Und ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich ihnen jetzt eine gute, richtige Antwort geben kann, dann bleibt dieser Kontakt vielleicht auf länger hin bestehen. Und wenn nicht, dann bricht er vielleicht ab und wir sehen uns nie wieder. Ne? Und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist ein absolut entscheidender Moment. Und ich muss gestehen, Sie haben mir die Frage gestellt, wie finden wir neue Freunde? Wir sind da neu herübersiedelt, wir haben keine Freunde. Und ich habe nicht gewusst, was ich Ihnen sagen soll. Ich habe dann überlegt, ich und meine Frau, wir wohnen 45 Autofahrminuten entfernt, das ist ein bisschen weit weg und schwierig. Und ich habe mich so ohnmächtig gefühlt in diesem Moment, wie nie davor und nie danach in meinem Leben. Dann kommt eine selber noch Interessentin aus dem Gemeindesaal, wir sind in einem Foyer gestanden, und dann sage ich zu ihr, die habe ich schon gut gekannt, du, Karin, komm her, nimm einen Zettel, schreib dir die Telefonnummer dieser Familie auf, ihr tauscht auch da diese Telefonnummern aus und ihr werdet Freunde. Karin hat mich erst einmal etwas überrascht angeschaut, ja? Aber dann hat sie schnell geschaltet, hat das gemacht, die haben mitgespielt und die sind Freunde geworden und schlussendlich Adventisten. Und ich sage bis heute, weil ich mich so ohnmächtig gefühlt habe, diese dumme Idee, sage ich jetzt einmal, das war nicht meine Idee, das war wirklich der Heilige Geist, der sich da eingemischt hat und eine Lösung für das Problem gefunden hat. Mhm. Und ich habe diese Geschichte schon manchmal erzählt und jedes Mal, wenn ich sie wieder neu erzähle, bewegt mich das neu, wie Gott in so ein armseliges Leben wie meins sozusagen eingreifen kann, um des Evangeliums willen.
Ja, ich erinnere mich daran, als ich 15 Jahre alt war, war ich gerade alleine zu Hause ein paar Tage. Meine Eltern, mein Bruder waren auf einem Kurzurlaub. Und ich habe die Bibel gelesen, Johannes 3 gelesen. Ich sage euch, sage dir, wenn du nicht von neuem geboren wirst, aus Wasser und Geist, wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Ich kannte diese Worte schon. Aber an diesem Abend hatte ich den Eindruck, Gott spricht mich hier persönlich an. Und ich habe dann gesagt, lieber Gott, wenn du wirklich willst, dass ich mich taufen lasse, dann gib mir eine Bestätigung. Keine halbe Stunde später klingelt das Telefon. Kurt Hasel war dran, mein Prediger damals, und hatte eigentlich eine Bekanntmachung für meinen Vater. Aber ich habe gewusst, das ist kein Zufall, dass er anruft. Und ich habe ihm in diesem Telefonat gesagt, du, ich möchte mich taufen lassen. Und das war die beste und wichtigste Entscheidung meines Lebens, die ich getroffen habe, die so angefangen hat und die prägt mich bis heute.
Meine allerletzte Frage. Hättet ihr so ganz kurz irgendeinen Tipp, wie wir solche geistlichen Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, uns so einprägen können, dass wir sie wirklich nie wieder vergessen?
Erzählen,
okay.
Ich glaube, gerade diese Aufforderung, die immer wieder vorkommen, sie den Kindern zu erzählen, also im Familienkreis wirklich zu hegen, zu pflegen, diese Erfahrungen, ist unheimlich wertvoll. Und wir alle wissen, wie gerne Kinder Geschichten hören. Wenn ich mich zurückerinnere als Kind, wie gern habe ich da auch gerade von meiner Oma oder meinem Opa was gehört, wenn es um den Weltkrieg zum Beispiel ging. Als Kind ist man unheimlich interessiert an solchen ganz besonderen Ausnahmesituationen. Und ich habe mir manche Geschichten mehrmals erzählen lassen. Ich habe auch Bücher über außergewöhnliche Situationen, ja, zum Beispiel Krieg oder anderes. Vorhin ist es schon von der Familie Hasel erwähnt worden, das Buch Mit Gott an unserer Seite. Ein tolles Buch, das ich schon, ich weiß nicht wie oft gelesen habe, auch mit meinen Kindern schon mehrmals und werden es bestimmt nicht das letzte Mal gelesen haben. Warum nicht auch mit eigenen Erfahrungen? Mhm. Und wir haben das sogar auch so, was unsere Kinder angeht, wir haben die schönsten oder lustigsten Erfahrungen einfach aufgeschrieben. Und immer mal wieder, vielleicht so einmal im Jahr, wird das Buch rausgeholt und wir lesen, als sie noch kleiner gewesen sind. Und da haben wir alle Freude dran. Das Gleiche kann man machen mit geistlichen Erfahrungen.
Ich kann mich erinnern, wie meine Mutter noch am Leben war. Da habe ich sie manchmal ganz bewusst gebeten, erzähl doch, wenn sie bei uns war oder wir bei ihnen, erzähl doch, wie du damals Adventistin geworden bist. Mhm. Meine Kinder haben das damals eh schon gewusst, die Geschichte, aber sie haben wieder neu fasziniert zugehört, wie sie das erzählt hat, weil es doch irgendwie eine spannende Geschichte war und mit vielen Umwegen verbunden. Und dann ist sie Adventistin geworden. Ich glaube, dieses Weitergeben dieser guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, das segnet uns und das segnet dann die anderen. Lasst uns mit diesem Gedanken abschließen. Liebe Agnessa, bist du so lieb und würdest du noch ein Gebet mit uns sprechen? Mhm. Danke.
Lieber Vater im Himmel, hab du Dank, Herr Jesus, dass du so gnädig und barmherzig zu uns bist, dass du, ja, dass du unser Herz sehr gut kennst und dass du unseren Gedanken sehr gut kennst und dass du auch weißt, dass wir uns nicht alles behalten und merken können und dass du dich selbst uns zum Vorbild gibst und dass du uns versprichst, auch selbst an Sachen zu denken und dass du uns dadurch auch ermutigst, an das zu gedenken, wie du mit uns schon umgegangen bist und was wir für Wege mit dir gegangen sind, Herr Jesus. Manchmal ist es nicht ganz so einfach und es kommen dann Zweifel einem, ob das wirklich so ist, wie du das von uns möchtest. Und wir möchten dich bitten, dass du uns an das erinnerst, was wir schon mit dir erlebt haben und dass wir fest an dir halten, egal was passiert. Danke, Herr Jesus, dass du die vielen, vielen Geschichten über dein Volk hast aufschreiben lassen für uns zur Lehre, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir auch die Erfahrungen, die wir mit dir machen, mit unseren Kindern, unseren Freunden, Nachbarn teilen, so dass deine großen Taten, die auch in unserem Leben geschehen, dass sie verkündigt werden können. Danke dir dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.
Amen. Amen. Amen.